Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt, präsentiert von Hope Channel Radio.
Ein ganz herzliches Willkommen zum Atem der Hoffnung Gottesdienst im Hope Channel. Im Internet wird eine Liste mit den Namen der Menschen veröffentlicht, die im US-Bundesstaat Texas die Todesstrafe erhalten haben oder noch darauf warten. Dort kann man nicht nur das begangene Verbrechen nachlesen, sondern auch die letzten Worte der Insassen. Bei Facebook habe ich von einer wissenschaftlichen Studie gelesen, die diese letzten Worte analysiert hat. Und ich wurde neugierig und habe mir die Liste mal ein bisschen genauer angesehen. Einige von ihnen nutzten die verbleibende Zeit, um sich zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten. Andere sprachen ihren Familien Mut zu. Einige verweigerten auch die Aussage. Und wieder andere waren voller Zuversicht auf ein Wiedersehen mit ihren Lieben und sprachen von einem gnädigen Gott. Das hat mich beeindruckt. Während manche Menschen Jahre auf die Ausführung ihrer Strafe warteten, haben sie doch den kennengelernt, der Schuld vergibt: Jesus. Manchmal fragen wir uns auch, ob Gott uns vergeben kann. Das schlechte Gewissen ist groß und die Schuld wiegt schwer. Die Bibel berichtet von einem König aus Israel, der wenig Gutes tat. Wie Gott ihm und uns trotz allem begegnet? In der Predigt geht Hartmut Wolf, Pastor beim Hope Bibelstudieninstitut, darauf ein.
Es ist jetzt ein paar Wochen her. Da bekomme ich einen Brief von einem Teilnehmer. Die Teilnehmer, die ich betreue bei den Fernkursen zur Bibel. Und er schreibt da und stellt die Frage: Stimmt es, Herr Wolf, dass Gott dem Hitler tatsächlich vergeben hätte, wenn der ihn um Vergebung gebeten hätte? Eine wichtige Frage, eine sehr ernste Frage, und trotzdem musste ich etwas innerlich schmunzeln, weil ich mich erinnert daran habe, wie ich schon als Jugendlicher in der Jugendgruppe mit anderen Jugendlichen über die Frage gesprochen habe. Und so alle paar Jahre immer wieder mal taucht so eine Frage auf. Das sind so manche typische Fragen, aber auch wegen dem einen Wörtchen tatsächlich. Hätte Gott dem Hitler tatsächlich vergeben? Hinter diesem Wörtchen verbirgt sich etwas. Hinter dieser Frage stellt die Frage: Kann das wahr sein, dass Gott so einem Verbrecher noch vergibt? Ich meine, wir müssen uns mal bewusst machen, dieser Mann war verantwortlich für Millionen von Toten. Nicht nur in Deutschland, ganz Europa, weltweit. Es war ein Weltkrieg gewesen. Und man kann im Internet nachschauen, da werden so die größten Verbrecher der Menschheit aufgelistet. Und Hitler ist ganz oben an, damit angesiedelt. Man rechnet im Zweiten Weltkrieg vielleicht so 50 Millionen Tote, die es da gegeben hat, auf beiden Seiten natürlich. Und ich denke, keiner von uns, der hier jetzt ist, keiner von Ihnen hat schon mal 1000 Tote gesehen, oder? 10.000? 100.000? Millionen? Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das ist. Und von daher ist die Frage schon berechtigt: Würde Gott tatsächlich dem Hitler vergeben, wenn der ihn um Vergebung bitten würde? Ein Problem und eine Frage, das in der Seelsorge immer wieder auftaucht und das mit dieser Frage verbunden ist, aber jetzt eben nicht andere betrifft, sondern einem selbst, ist die Frage, und das hat mir auch schon mancher gestellt: Herr Wolf, Gott kann mir nicht mehr vergeben. Ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben, das kann Gott nicht mehr vergeben. Es geht also nicht mehr um die Frage, kann Gott einem Hitler oder einen von diesen anderen Schwerverbrechern vergeben? Idi Amin, Pol Pot, all diese großen Verbrecher, die mit Millionen von Menschen von Morden in Verbindung gebracht werden. Würde Gott mir vergeben? Vergibt Gott eigentlich überhaupt grenzenlos? Oder gibt es da irgendwo ein Limit, wo ich sagen muss, ab da hört Gott auf, uns zu vergeben? Dass wir Gott begrenzen können, dass wir die Freiheit haben, zu sagen: Herr Jesus, ich will die Vergebung nicht haben. Ich brauche die Vergebung nicht. Diese Freiheit haben wir. Und wir können uns tatsächlich sogar unfähig machen, auch die Vergebung überhaupt noch zu empfangen. Aber das ist nicht das Thema. Das heutige Thema ist die Frage: Gibt es eine Grenze der Vergebungsbereitschaft Gottes, mir oder anderen Menschen gegenüber. Wenn wir uns diese Massenmörder, diese Tyrannen, diese Despoten anschauen, die heute unter uns leben, manche davon zur Rechenschaft gezogen werden, manche überhaupt nicht. Da müssen wir uns bewusst machen, das ist ja nicht nur heute so, das war im Mittelalter so, das war in der Antike so. Und schon zu biblischen Zeiten gab es Menschen, die sehr viel Böses getan haben. Und ich möchte die Frage heute, wo ist die Grenze der Vergebungsbereitschaft Gottes, mal versuchen anhand der Bibel zu beantworten. Und dazu lesen wir uns einen Text im Alten Testament, und zwar im 2. Königbuch, Kapitel 21, möchte ich da mal vorlesen. Eine Geschichte über einen der schlimmsten Könige in Israel, die es gegeben hat. So berichtet uns die Bibel hier. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel vor. Wer mit will, kann seine Bibel mit aufschlagen. 2. Könige 21, wir lesen dort gleich von Anfang an. Und es geht um den König Manasse. Wir werden da ein bisschen längeren Textabschnitt lesen, damit wir auch so ein bisschen uns in seine Biografie reinfinden können. 2. König 21, ab Vers 1. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde und regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hephzibah. Manasse tat, was dem Herrn missfällt, und folgte den abscheulichen Bräuchen der Völker, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Soweit zuerst mal eine Zusammenfassung von seinem Leben. Weitere Details folgen. Er baute die Opferstätten wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er richtete Altäre für den Gott Baal und ließ ein Bild der Göttin Aschera anfertigen, genau wie König Ahab von Israel es getan hatte. Er warf sich auch vor dem Heer der Sterne am Himmel nieder und brachte ihm Opfer. Im Tempel von Jerusalem, den der Herr zur Wohnstätte seines Namens bestimmt hatte, stellte er Altäre fremder Götter auf und in den Vorhöfen des Tempels Altäre für das ganze Sternenheer. Er verbrannte einen seiner Söhne als Opfer, gab sich mit Zauberern und Wahrsagern ab und hielt sich Totenbeschwörer und Zeichendeuter. Mit all diesem bösen Tun zog er den Zorn des Herrn auf sich. Erstmal hier wieder eine kleine Zäsur. Ich glaube, es ist nicht schwer nachzuvollziehen, warum sich dieser König den Zorn Gottes auf sich gezogen hat. Wie er komplett das ganze Volk Israel hier verführt hat. Weiter ab Vers 7. Er stellte das Bild der Göttin Aschera in dem Tempel auf, von dem der Herr zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte: In diesem Tempel und in Jerusalem, das ich mir aus allen Stämmen Israels ausgesucht habe, soll mein Name für alle Zeiten Wohnung nehmen. Wenn sie mir gehorchen und alle Gebote befolgen, die Mose, mein Diener und Bevollmächtigter, ihnen verkündigt hat, werde ich nicht zulassen, dass sie jemals aus dem Land vertrieben werden, das ich ihren Vätern gegeben habe. Ein Versprechen Gottes, dass er den Vorfahren von Manasse, auch Salomo, der den Tempel ja gebaut hatte, gegeben hatte, das aber an Bedingungen, an die Bedingung des Gehorsams geknüpft war. Vers 9. Aber die Leute von Juda hörten nicht auf den Herrn und ließen sich von Manasse zum Götzendienst verführen. Sie trieben es noch schlimmer als die Völker, die der Herr vor den Israeliten ausgerottet hatte. Da ließ der Herr durch seinen Diener die Propheten verkünden: König Manasse hat noch schlimmeren Götzendienst getrieben als die Amoriter, die früher in diesem Land gewohnt haben. Und er hat auch die Leute von Juda zum Götzendienst verführt. Darum sagt der Herr, der Gott Israels: Ich werde schweres Unglück über Jerusalem und über ganz Juda bringen. Jedem, der davon hört, werden die Ohren wehtun. Jerusalem wird mit demselben Maß gemessen wie Samaria und sein Königshaus mit demselben Maß wie die Familie von König Ahab. Ich wische die Einwohner Jerusalems hinweg. Die Stadt wird so leer sein wie eine Schüssel, die man auswischt und umstülpt. Auch Juda und Jerusalem, die von meinem erwählten Volk noch übrig geblieben sind, will ich verstoßen. Ich gebe sie in die Hand ihrer Feinde, die das Land ausplündern und seine Bewohner wegführen werden. Denn sie haben getan, was mir missfällt, und meinen Zorn herausgefordert von dem Tag, an dem ihre Vorfahren aus Ägypten gezogen sind, bis heute. Und Vers 16. Auch viele unschuldige Menschen hatte Manasse umbringen lassen. In Jerusalem waren Ströme von Blut geflossen. Das kam noch hinzu zu dem Götzendienst, zu dem er auch die Leute von Juda verführt hatte, sodass sie nach seinem Beispiel taten, was dem Herrn missfällt. Was es sonst noch über Manasse und seine Taten zu berichten gibt, auch über den Götzendienst, den er trieb, das ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. Als Manasse starb, wurde er im Garten seines Palastes, der Garten hatte früher einmal Usa gehört, bestattet. Sein Sohn Amon wurde sein Nachfolger. Ein schrecklicher Bericht über einen schrecklichen König. Und manchmal fragen wir uns, wozu steht denn der eigentlich in der Bibel? Was soll daran überhaupt aufbauend sein? Jahrhunderte hatte Gott seine Propheten zu den Königen in Israel geschickt und zu dem Volk, um sie immer wieder zur Umkehr zu ihm selbst zu bewegen. Als das Reich gespalten war unter Salomo, gab es ein Nordreich und ein Südreich, hat kein einziger von den Königen im Nordreich darauf reagiert. Und im Südreich waren es wenige Könige gewesen, die auf die Propheten reagiert hatten. Und einer war der Vater von diesem König Manasse gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat Reformen durchgeführt, die ganzen Götzendienste abgeschafft, hat das Volk wieder zu dem lebendigen Gott zurückgeführt, hat lange regiert und sein Sohn Manasse macht das alles wieder zunichte. Er treibt es umso schlimmer. Es ist verständlich, dass Gott hier zornig wird. Ja, manche Zeitgenossen fragen, warum hat denn Gott da eigentlich nicht schon früher eingegriffen? Warum hat er diesem König nicht das Handwerk gelegt, bevor die Ströme von Blut in Jerusalem da geflossen sind? War das nicht sein Volk gewesen? Warum hat Gott so lange Geduld mit solchen Ungeheuern von Menschen? Wir könnten zur Tagesordnung übergehen, den Kopf schütteln und versuchen, diesen negativen Bericht wieder aus unserem Kopf zu kriegen, damit wir nicht mit diesen furchtbaren Bildern immer leben müssen und würden sagen, naja, der König Manasse war halt ein hoffnungsloser Fall. Wenn es nicht einen kleinen Bericht in der Bibel geben würde, einen Nachtrag zu seiner Biografie, der sehr wichtig ist, aber nicht im Buch der Könige steht. Die Lebensläufe der Könige in Israel werden sowohl in dem Buch der Könige, diese zwei Bücher beschrieben, als auch in den Chronikbüchern. Und im Buch Chronik wird manches wiederholt, manches auch andere Schwerpunkte gelegt, auch nochmal von diesen Biografien, auch manches kommentiert entsprechend, auch manche Details gegeben. Und gerade zum König Manasse wird ein Detail gegeben, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir schlagen mal auf im zweiten Chronikbuch im 33. Kapitel. Da wird nämlich noch einmal in Vers 1 bis 9 noch einmal eine Lebensbeschreibung von Manasse gegeben und auch die schauen wir uns noch einmal an, damit wir einfach sehen, wie parallel auch dieser Bericht ist und uns noch einmal vergegenwärtigen, was war das eigentlich für ein Leben gewesen. 2. Chronik 33, Abvers 1. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn missfällt und folgte den abscheulichen Bräuchen der Völker, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Er baute die Opferstätten wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er richtete Altäre für den Gott Baal, stellte auch wieder geweihte Pfähle auf und warf sich vor dem Heer der Sterne nieder und brachte ihm Opfer. Im Tempel von Jerusalem, den der Herr für alle Zeiten zur Wohnstätte seines Namens bestimmt hatte, stellte Altäre fremder Götter auf und in den Vorhöfen des Tempels Altäre für das ganze Sternenheer. Er ließ seine eigenen Söhne im Himnontal als Opfer verbrennen, gab sich mit Zaubern und Wahrsagern ab und hielt sich Totenbeschwörer und Zeichendeuter. Mit all diesem bösen Tun zog er den Zorn des Herrn auf sich. Er ließ auch ein Götzenbild anfertigen und im Haus aufstellen, das dem Haus, von dem der Herr zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, der Stadt, die ich mir aus allen Stämmen Israels ausgewählt habe, soll mein Name für alle Zeiten Wohnung nehmen. Wenn sie mir gehorchen und alle Gebote und Vorschriften meines Gesetzes befolgen, das ich ihnen durch Mose gegeben habe, dann werde ich nicht zulassen, dass sie jemals aus dem Land vertrieben werden, das ich ihren Vorfahren zugesagt habe. Aber Manasse verführte die Leute von Juda in Jerusalem, dass sie es schlimmer trieben als die Völker, die der Herr vor den Israeliten ausgerottet hatte. Soweit noch einmal die Geschichte. Uns vertraut, bekannt, nichts Neues. Und oft überfliegen wir solche Berichte dann in der Bibel und sagen, ah ja, kenne ich ja im Grunde genommen. Ne? Und merken nicht, dass manchmal Details drinstecken, die wesentlich sind, um diese Biografie zu verstehen. Wir lesen weiter in Kapitel 33, ab Vers 10. Der Herr warnte Manasse und sein Volk, aber sie achteten nicht darauf. Darum ließ er die Heerführer des Königs von Assyrien mit ihren Truppen gegen Juda heranrücken. Sie nahmen Manasse gefangen, schlugen einen Haken durch seinen Kiefer und führten ihn in Ketten nach Babylon. In dieser verzweifelten Lage suchte Manasse Hilfe beim Herrn, seinem Gott und dem Gott seiner Vorfahren. Er beugte sich tief vor ihm und flehte ihn um Erbarmen an. Und Gott erhörte sein Gebet. Er ließ ihn wieder nach Jerusalem zurückkehren und als König weiter regieren. Daran erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Können wir uns das vorstellen? So ein kleines Detail. Der schlimme, schreckliche König Manasse bekehrt sich. Ist dem Schreiber von dem Buch der Königen noch nicht mal eine Erwähnung wert. Zum Glück wird es in dem Buch Chronik berichtet. Können wir uns vorstellen, dass der Mann, der in Jerusalem Ströme von Blut hat fließen lassen, von Gott erreicht wird, sich demütigt, umkehrt, ja, dass Gott ihm vergibt und jetzt nicht nur ihm vergibt, sondern ihn wieder als König einsetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Er darf wieder regieren. Im Grunde genommen übersteigt es irgendwo unseren Horizont. Das ist nicht zu fassen. So würden wir nicht reagieren. Aber wir lesen noch den Bericht weiter, Vers 14. Kapitel 33 im Chronikbuch, ab Vers 14. Nach seiner Rückkehr ließ er an der Davidstadt eine sehr hohe Mauer bauen. Berichtet vom König Manasse. Sie führte an der Gihonquelle vorbei, den Abhang des Kidrontals entlang in Richtung zum Fischtor um den Ofel herum. In allen befestigten Städten Judas setzte er Kommandanten ein. Er beseitigte auch die Standbilder der fremden Götter aus dem Tempel des Herrn, besonders das steinerne Götzenbild, das er dort aufgestellt hatte. Ebenso entfernte er die Altäre, die er vorher im Tempelbereich und in Jerusalem errichtet hatte, und ließ alles vor die Stadt hinauswerfen. Den Altar des Herrn dagegen stellte er wieder her und opferte darauf Mahlopfer und Dankopfer. Allen Leuten von Juda befahl er, nur noch dem Herrn, den Gott Israels, anzubeten. Die Bevölkerung opferte zwar auch weiterhin noch an den Opferstätten im Land, doch die Opfer galten allein dem Herrn, ihrem Gott. Was es sonst noch über Manasse zu berichten gibt, über sein Gebet zu Gott und alles, was die Propheten ihm im Auftrag des Herrn verkündigten, das ist nachzulesen im Buch der Könige von Israel. Das Gebet, das er an Gott richtete und wie Gott ihn erhörte, aber auch all seine Sünden und Vergehen, sowie die Orte, an denen er Opferstätten errichtete und geweihte Pfähle und Götzenbilder aufstellte, bevor er sich vor dem Herrn beugte, das alles findet sich in der Niederschrift von Hosea. Als Manasse starb, wurde er bei seinem Palast bestattet. Sein Sohn Amon wurde sein Nachfolger. Ist das nicht eine erstaunliche Geschichte? Hätten wir gar nicht vermutet, wenn wir jetzt beim Buch Könige aufgehört hätten. Dass so ein Mensch noch überhaupt bereit ist, umzukehren, nachdem er Jahrzehnte sich dem Bösen hingegeben hat. Dass er noch vom Geist Gottes erreicht wird und sagt ja in seinem Elend und er flehte den Herrn an. Es ist eine Geschichte, die wir fast nicht glauben können, dass sie wahr ist. Dean Konz hat einmal geschrieben, die Wahrheit ist immer seltsamer als erfundene Geschichten, als Fiktionen. Wir versuchen, erfundene Geschichten in Romanen so hinzubiegen, dass sie zu dem passen, wie wir uns die Wirklichkeit vorstellen. Aber die Wirklichkeit, die Wahrheit kann nicht zurechtgebogen werden. Wirklichkeit und Wahrheit ist einfach Wirklichkeit und Wahrheit. Und sie hat die Macht, uns in unserem Überwältigtsein auf die Knie zu zwingen. Sie erinnert uns daran, dass das Universum nicht dazu da ist, unsere Erwartungen zu erfüllen. Ich denke, es fällt manchem schwer zu glauben, dass Gott bereit war, so einem furchtbaren König zu vergeben. Und ich denke, das stand auch hinter dieser Frage von dem Teilnehmer, der mir geschrieben hat, und ich kann das völlig nachvollziehen. Würde Gott Hitler tatsächlich vergeben, wenn der ihn um Vergebung bitten würde? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich meine, dass Gott Menschen vergibt, dass er vielleicht uns vergibt. Ich meine, wir benehmen uns ja normalerweise anständig, klar, vollkommen sind wir nicht. Und für den kleinen Rest, wo wir nicht vollkommen sind, da tut Gott noch sein Ding drauf, ja? Aber wenn einer so völlig daneben ist, sein Leben so völlig daneben gelebt hat, da Vergebung? Vor ungefähr einem Jahr haben wir uns bei uns in der Familie zu Hause die Biografie von John Newton gelesen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen bekannt ist. Das ist nicht Isaac Newton, der berühmte Physiker, sondern John Newton. Der ist so ein Liederschreiber, hat auch viele Bücher geschrieben. Er war ein regelrechter Verbrecher gewesen, bevor er Christ geworden ist. Auch Sklavenhalter, hat sehr viele Menschen in die Sklaverei eingekauft und verkauft. Hat später, als er Christ geworden ist, diese Bekehrung so unglaublich erlebt und hat dann später sich auch eingesetzt für die Abschaffung der Sklaverei in England. Hat also dort im Parlament ganz stark als Augenzeuge ausgesagt, wie furchtbar das gewesen ist, wie die Menschen behandelt werden unter Schiff und so weiter. Ja. Manche von den Kapiteln haben wir tatsächlich überlesen. In solche Details wollten wir nicht unbedingt reingehen. Dieser Mann, als er sich bekehrt hat, hat es so fantastisch gefunden, dass Gott einem Schuft wie ihn, wie er sagt, a wreck like me, diese Gnade, diese wunderbare Gnade hat zugänglich machen lassen, dass er die erfahren konnte, dass er darüber ein Lied geschrieben hat. Und das ist weltweit eines der Lieder, die am meisten interpretiert worden sind, von den meisten Interpreten, Amazing Grace. Und ich denke, das kennen viele. Das wird auch in ganz unterschiedlichen Anlässen und Zusammenhängen gesungen. Amazing Grace, wunderbare Gnade. Ich lese gerade mal die erste Strophe aus dem Englischen übersetzt vor. Wunderbare Gnade, wie überwältigend der Klang. Diese Gnade hat einen Schurken, einen Schuft wie mich gerettet. Und es hat mich fasziniert, wie John Newton diese Gnade Gottes, dass obwohl er so viel Mist gebaut hat, obwohl auch er für Menschenleben verantwortlich war, ihn begnadigt hat und ihm seine Schuld und Sünde vergeben hat. Er war so erfüllt davon, dass er da nur noch davon reden konnte. Und er wurde ein bekannter Prediger. Er hat dann sogar noch Theologie studiert und hat dann auch Gemeinden gehabt, aber ist auch viel unterwegs gewesen und hat gepredigt und hat den Menschen von der Gnade gesprochen, die er persönlich erfahren hatte. Herr Wolf, stimmt es, dass Gott Hitler vergeben hätte? Tatsächlich, wenn der ihn um Vergebung gebeten hätte? Ich denke, die Geschichte von dem König Manasse ist die Antwort dafür, oder? Gibt es wirklich hoffnungslose Fälle wie König Manasse, wo wir sagen müssen, da ist die Geduld und die Vergebungsbereitschaft Gottes an eine Grenze, an ein Limit gekommen? Vielleicht ein anderer Bibeltext dazu aus dem Neuen Testament von dem Apostel Johannes aus seinem ersten Brief im zweiten Kapitel, Vers 1. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut. Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Durch seinen Tod hat er Sühne für unsere Schuld geleistet, ja, sogar für die Schuld der ganzen Welt. Johannes der Täufer sagte über Jesus, Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt und wegnimmt. Können wir uns vorstellen, dass Gott bereit war, diesen Preis zu zahlen, für die Sünden aller Menschen zu sterben, für alle Sünden komplett, auch für die Menschen und die Sünden der Menschen, die gar nichts von dieser Vergebung wissen wollen? Für alle Sünden ist er gestorben, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, was wir machen und das, was wir noch in der Zukunft tun. Denn ohne dieses stellvertretende Opfer würde keiner von uns gerettet werden können. Und können wir uns vorstellen, dass Gott, der diesen Preis bezahlt hat, sagt, naja, aber jetzt höre ich auf. Ist gestorben für alle Sünden, aber dann auf einmal ist seine Vergebungsbereitschaft am Ende. Gott vergibt gern. Seine Vergebungsbereitschaft ist grenzenlos. Und wenn wir umkehren zu ihm, wenn wir, so wie der König Manasse, uns demütigen, um Hilfe, Gott um Hilfe anflehen, ihn um Vergebung bitten, dann tut er von Herzen gern uns vergeben. Jesaja sagt es im ersten Kapitel seines Buches, selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen weiß werden wie Wolle. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gegeben hat. Ein Versprechen, dass wir für uns selbst 70 mal, 7 mal am Tag grenzenlos in Anspruch nehmen können. Aber wo Gott uns auch helfen will, dem anderen zu vergeben, wenn wir vergeben bekommen haben, wenn der Bruder zu mir kommt und fragt, bitte vergib mir, dass wir genauso bereit sind, ihm entsprechend zu vergeben. Wir wollen jetzt noch ein kurzes Gebet sprechen und Gott für diese Amazing Grace, für diese wunderbare Gnade danken. Herr Jesus, es ist unglaublich, diese Geschichte von König Manasse zu lesen und dann zu erkennen, dass du ihn in diesem tiefen Loch und Abgrund noch erreicht hast, ihn ansprechen konntest und dass er zu dir umgekehrt ist. Und dass du ihm alle seine Schuld und Sünde vergeben hast, Herr. Manchmal rebelliert da unser Gerechtigkeitssinn, unsere Moralvorstellungen, weil wir uns nicht so richtig bewusst gemacht haben, was die gute Nachricht von dir ist. Dass du, Herr Jesus, für alle Sünden gestorben bist. Bitte hilf du uns, das zu begreifen. Und zwar so zu begreifen, dass wir nicht daran zweifeln, wenn wir immer wieder fallen bei manchen Dingen. Dass wir trotzdem mit deiner Hilfe wieder aufstehen, nicht entmutigt sind, sondern deine Kraft in Anspruch nehmen. Und wenn wir es nicht schaffen, deine Vergebung. Und wenn wir es schaffen mit deiner Kraft, sogar auch diese Sünde dann lassen können. Herr Jesus, und noch den Schritt weitergehen, dann nicht nur für uns Vergebung empfangen, sondern auch unserem Bruder vergeben, der ständig zu uns kommt und um Vergebung bittet oder sagt, dass es ihm leid tut, dass wir dann nicht aufhören, ihm diese grenzenlose Vergebung auch weiterzureichen. Dafür danke ich dir, Herr. Amen.
Ich bin so froh, diesen gnädigen Gott zu kennen und ihn Vater nennen zu dürfen. Er vergibt. Und das nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Wenn Sie mehr über diesen Gott erfahren möchten, dann besuchen Sie doch eine Kirchengemeinde in Ihrer Nähe. Auch ein Bibelfernkurs kann eine gute Möglichkeit sein, ihn kennenzulernen. Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Segen.